Hoffnung. Hoffnung ist ein ganz wichtiges Wort, was wir brauchen. Wir brauchen Hoffnung. Und Hoffnung hatte auch die junge frühe Gemeinde, die wir ja auf ganz spannende Weise auf unserer Reise durch die Apostelgeschichte begleiten dürfen. Wir haben ja diese Apostelgeschichte-Reihe. Und heute kommt auch wieder eine ganz spannende Geschichte aus der ersten Zeit der jungen Gemeinde aus Apostelgeschichte 9, Vers 32 bis 43. Wer es gerne mitlesen möchte, es wird dann aber auch gleich dort von dem Beamer an die Wand geworfen. Und ich habe mal sozusagen als Cliffhanger den letzten Vers von vor 14 Tagen nochmal mit dazu genommen. Wir können uns jetzt mal den Text gemeinsam anschauen. Der letzte Vers, hat vor 14 Tagen Frank die Geschichte von Paulus erzählt, von die Bekehrung des Saulus. Und diesen Vers nehme ich aus bestimmten Gründen mal wieder mit rein. Nun erlebte die Gemeinde in ganz Judäa, Galiläa und Samarien eine friedliche Zeit. Die Christen wurden gefestigt und lebten in Ehrfurcht vor dem Herrn. Und weil der Heilige Geist ihnen zur Seite stand, vermehrte sich ihre Zahl. Auf einer Reise durch das ganze Gebiet kam Petrus zu den Heiligen in Lydda. Er erfuhr dort von einem gelähmten Mann namens Aeneas, der seit 8 Jahren ans Bett gefesselt war. Petrus sagte zu ihm: Aeneas, Jesus, der Messias, heilt dich jetzt. Steh auf und mach dein Bett selbst. Im selben Augenblick stand Aeneas auf. Und alle Bewohner von Lydda und der ganzen Charon-Ebene sahen ihn gesund umherlaufen. Da wandten sie sich dem Herrn zu. In Joppe lebte eine Jüngerin mit Namen Tabitha. Das heißt so viel wie Gazelle. Wusstet ihr das? Wusstest du das? Du wusstest das. Okay. Sie tat viel Gutes und half den Armen, wo sie nur konnte. Nun war sie gerade in dieser Zeit krank geworden und gestorben. Man wusch den Leichnam und bat ihn im oberen Stockwerk des Hauses auf. Als die Jünger in Joppe gehört hatten, dass Petrus sich in Lydda aufhielt, schickten sie sofort 2 Männer zu ihm und ließen ausrichten: Bitte komm so schnell wie möglich zu uns. Von Joppe war es nicht weit nach Lydda. Petrus ging sofort mit ihm. Als er angekommen war, führten sie ihn gleich ins Obergemach. Dort hatten sich viele Witwen eingefunden. Weinend traten sie zu Petrus und zeigten ihm die Unter- und Obergewänder, die Tabitha für die gemacht hatte, als sie noch lebte. Doch Petrus schickte alle hinaus. Dann kniete er nieder und betete. Schließlich wandte er sich zu dem Leichnam und sagte: Tabitha, steh auf! Da öffnete sie die Augen, und als sie Petrus erblickte, setzte sie sich auf. Er fasste sie an der Hand und half ihr auf die Füße. Dann rief er die Witwen und die anderen Heiligen herein und gab ihnen Tabitha lebend zurück. Bald wusste ganz Joppe, was geschehen war, und viele kamen zum Glauben an den Herrn. Petrus blieb noch lange in der Stadt und wohnte während dieser Zeit bei einem Gerber namens Simon. Eine lange Geschichte, die für heute mir vorgegeben war. Für mich ein schwieriger Text. Ich hätte ihn mir wahrscheinlich nicht freiwillig ausgesucht. Aber wir haben diese Predigtreihe und wollen uns mit den Erlebnissen in der ersten Gemeinde beschäftigen. Und wenn ich mir das so zum allerersten Mal durchlese, dann und gucke mal, was steht da so alles drin, dann frage ich Menschenskinder, warum erleben wir heute in unseren Gemeinden eigentlich solche Heilungen nicht mehr oder kaum noch? Habt ihr schon mal erlebt, dass jemand auferstanden ist? Machen wir irgendetwas falsch? Glauben wir nicht richtig? Jetzt ist es nicht so, dass ich Heilungswunder gar nicht kenne. Doch ich habe ganz selten tatsächlich solche vergleichbaren Heilungswunder erlebt. Aber damals, da war das irgendwie Programm, so sieht das aus. Jesus hat sehr viele Menschen geheilt. Ja, das stimmt, sehr viele, aber nicht alle. Und Heilungen beschränken sich auch nicht auf Jesus allein. Als Jesus die Jünger ausgesandt hat zu zweien, haben sie auch großartige Heilungswunder erlebt. Und in Johannes 14, Vers 12 sagt er, wer mir vertraut und glaubt, wird auch solche Dinge tun, ja sogar noch größere Taten vollbringen. Mit diesen Gedanken werde ich konfrontiert, wenn ich diesen Text so zuerst mal lese. Andererseits hinterfrage ich ziemlich kritisch, wenn ich irgendwo so von Heilungsgottesdiensten höre, wo große Anzahl von Menschen geheilt wird. Und ja, ist das etwa Programm? Ich hinterfrage das sehr kritisch. Ich weiß nicht, welcher Geist da weht. Ich bin mir nicht sicher. Aber darf ich das überhaupt hinterfragen? In einer ähnlichen Situation, als die Jünger zu Jesus kommen und sagen, der macht da was und folgt uns gar nicht nach. Da sagt Jesus, wer nicht gegen mich ist, ist für mich. Schwierig. Darf ich heute noch Wunder erwarten? Und in welcher Form? Gut, unbestreitbar ist, dass in den letzten 2000 Jahren die Medizin irre Fortschritte gemacht hat. Dinge, die möglich sind, die wunderbar sind. Und damals waren Wunder in vielen Fällen notwendig. Aber ich will es mir nicht so einfach machen. Damit werden meine Fragen an dieser Stelle eigentlich noch nicht beantwortet. Ja, es ist vielleicht ein Wunder, dass Gott den Menschen mit so viel Intelligenz ausgestattet hat, dass er heute Dinge tun kann, die an medizinische Wunder grenzen, die früher undenkbar gewesen wären. Aber das ist sicherlich nicht das, was Gott mir hier mit diesem Text, was Gott euch mit diesem Text deutlich machen will. Deswegen möchte ich mit euch Vers für Vers durch diesen Text hindurchgehen. Fangen wir mal mit dem ersten Vers an. Die Gemeinde in ganz Judäa, Galiläa und Samarien erlebt eine friedliche Zeit. An dieser Stelle wird, soweit ich weiß, der Begriff Gemeinde zum ersten Mal verwendet. Das heißt, hier bildet sich etwas, was mehr ist als nur so ein kleiner Kreis von 3, 4 Leuten, die sich irgendwo in einem Haus treffen. Hier bilden sich Gemeinden an den verschiedenen Orten im Lande. Und warum können die sich bilden? Die Verfolgung hat aufgehört. Die Christen erleben eine friedliche Zeit. Wenn du mal einmal weiterklickst. Sie erleben eine friedliche Zeit, denn aus dem Saulus ist ein Paulus geworden. Er war derjenige, der die Gemeinde verfolgt hat, der die Gemeinde und die jungen Christen verfolgt hat. Und für sehr viel Angst gesorgt hat. Damit ist jetzt Schluss. Gott gibt der Gemeinde eine Zeit der Ruhe, wo sie sich aufbauen kann, wo sie sich bilden kann, wo sie auch lernen kann. Es gab ja viel zu lernen. Die jungen Christen, diejenigen, die Jesus nachfolgen wollten, die Jesus in ihr Leben aufgenommen haben, die hatten ja kein Neues Testament, wo so alles Mögliche drinsteht. Wie viel lesen wir im Neuen Testament? Sie hatten das Alte Testament. Das Alte Testament, das Jesus vorhergesagt hat, auf dem alles aufbaut. Aber sie mussten sich das ja alles selber aus dem Alten Testament ableiten, was wir heute lesen können. Da musste man viel lernen. Und da macht sich der Petrus und auch die anderen Jünger, die anderen Apostel, machen sich auf den Weg zu einer Visitations- und Missionsreise und stärken die jungen Christen im Glauben und Sie werden mehr, denn der Heilige Geist ist mit ihnen und stärkt sie. Wenn du einmal weiterklickst, bitte. Also er reist durch das ganze Gebiet und zwar von Ort zu Ort, um das Evangelium weiterzugeben, um die Menschen dort zu lehren, um sie zu festigen, um sie zu begründen. Das beschreibt der Lukas hier nicht ausführlich, sondern er beschränkt sich auf die Dinge, die besonders sind. Denn dass er dort gelehrt hat, kommuniziert hat, das war für ihn selbstverständlich. Das braucht man nicht extra erwähnen. Das finden wir übrigens sehr häufig auch bei anderen Evangelisten, besonders bei Johannes, dass der sehr viel betont herausgreift und die Dinge, die völlig selbstverständlich sind, gar nicht so genau berichtet. Also auf seiner Reise, auf seiner Visitationsreise, kommt der Petrus auch nach Lydda und dort erfährt er von einem gelähmten Mann. Dieser Aeneas, der ist seit 8 Jahren gelähmt. Er kennt also auch andere Zeiten. Ich versuche mich mal so ein bisschen in diese Situation hineinzuversetzen. 8 Jahre unbeweglich ans Bett gefesselt. Ohne Physiotherapie, ohne jede medizinische Aussicht auf Besserung. Ein unendlich langer Tag, ohne Fernseher, ohne Smartphone, keine Unterhaltung. Vielleicht bitter werdend, vom Leben ausgeschlossen. Vielleicht denkt er an die Zeit zurück, wo er über den Markt gegangen ist und hat die ganzen duftenden Gemüse und Gewürze aufgenommen. Oder er sehnt sich nach einem Muskelkater, nach Feldarbeit. In so einer Situation. Er fühlt sich wie tot. Auf was soll er noch hoffen? So mag es ihm ergangen sein. Und von diesem Aeneas erfährt der Petrus. Und ich stelle mir vor, wie er das Leiden von dem Aeneas sieht. Und etwas bewegt sich in ihm. Er hört in sich hinein. Was will Jesus mir jetzt sagen? Er hört genau hin. Was willst du, Jesus, dass ich tun soll? Hast du ein Wort für diesen Menschen? Ein Wort des Trostes vielleicht? Oder hast du sogar noch mehr? Denn Petrus kennt ja die alles verändernde, alles neu machende Kraft von Jesus. Er hat sie erlebt. Und er war dabei, als Jesus gesagt hat, folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. Kranken, denen sie die Hände auflegen, wird es gut gehen. Markus 16, Vers 17. Und ich denke, was er hier macht, ist im Gebet auf Gott hören. Hören, was hat Gott mir zu sagen? Ich glaube, dass wir beim Beten oft sehr viel reden, bitten, danken, fürbitten, aber nehmen wir uns auch einmal Zeit, stille zu sein und zu hören. Und hier sagt der Heilige Geist dem Petrus, sag es. Und Petrus, wenn du mal weiterklickst, sagt zu dem Aeneas, Jesus, der Messias, heilt dich jetzt. Steh auf und mach dein Bett selbst. Und im selben Augenblick steht er auf. Petrus sagt nicht, Aeneas, ich heile dich. Ne? Müssen wir aufpassen. Petrus sagt nicht, ich heile dich. Nicht die Jünger oder irgendjemand hat die Fähigkeit, jemanden zu heilen. Jesus heilt dich jetzt. Wir sind diejenigen, die es jemandem zusprechen dürfen. Wenn der Heilige Geist zu uns spricht und uns das sagt. Interessant finde ich auch, der Aeneas, der hat nicht nach Heilung gefragt. Er hat nicht laut gerufen wie der Bartimäus. Jesus hat dem Petrus gesagt, geh du hin. Ich will hören, welchen Auftrag mir der Heilige Geist gibt. Wo ist der Aeneas, den Jesus mir zeigt, dem ich helfen kann, dem ich helfen soll, dem du helfen kannst, dem du helfen sollst? Rechne ich ganz praktisch damit, dass Jesus mich für jemand anderen gebrauchen will? Rechne ich vielleicht sogar mit dem Außergewöhnlichen? Was ist denn eigentlich außergewöhnlich? Also ich glaube, dass auch eine mentale Lähmung, eine seelische Blockade, eine geistliche Blockade jemanden fesseln kann, unbeweglich machen kann und vom wirklichen Leben ausschließt. Vielleicht legt Jesus dir einen Menschen aufs Herz, dem du etwas zusprechen sollst. Der ist vielleicht nicht körperlich gelähmt, aber schon lange in Antriebslosigkeit, in Selbstzweifel erstarrt. Wo kann ich jemandem neue Lebensperspektiven zeigen, die Jesus uns bietet? Ich will damit nicht die Möglichkeit der Heilung von einer körperlichen Lähmung beiseite schieben. Auch das kann es geben. Aber vielleicht dürfen wir erst mal klein anfangen, wenn wir danach fragen, wenn wir Jesus danach fragen, uns öffnen, uns dem Heiligen Geist zuwenden und ihn fragen, was kann ich hier für wen tun? Und ich sag euch, ihr werdet Wunder erleben. Ihr werdet Wunder erleben. Bedeutsam finde ich auch einen weiteren Halbsatz, vielleicht nochmal, klickst du nochmal weiter. Da steht, mach dein Bett selbst. Vielleicht ist euch das auch aufgefallen. Natürlich denkt man sofort erstmal an diese Geschichte vom Teich Bethesda. Es gibt auch noch andere Geschichten, wo Jesus sagt, roll dein Bett zusammen. Die hatten ja so eine Matte. Roll dein Bett zusammen und geh nach Hause. Oder das war ja auch, als die vier Freunde den Gelähmten runtergelassen haben. Da hat er ihn auch aufgefordert, sein Bett mit nach Hause zu nehmen. Das passt hier nicht. Der ist ja schon zu Hause. Habe ich mich gefragt. Das passt nicht. Das hier ist alles anders. Und mach dein Bett selbst. Das Bett ist ja schon gemacht. Er liegt ja drauf. Und da habe ich mal nachgeguckt. Und das ist hier frei übersetzt. In Wirklichkeit steht da ganz was anderes. Da steht, steh auf und breite dir aus. Punkt. Steh auf und breite dir aus. Das hat mir gut gefallen. Es bleibt, so sagen die Ausleger, es bleibt dem Übersetzer überlassen, was hier auszubreiten ist. Von einem Bett ist jedenfalls nirgendwo die Rede. Wenn wir jetzt in dem Zusammenhang gucken, was danach passiert, dass er aufsteht und herumläuft, wieder am Leben teilnimmt, wieder in die Gemeinschaft hineinkommt, dann gefällt mir eine Auslegung, die ich gefunden habe von Werner de Boer in der Wuppertaler Studienbibel. Der schreibt, dass man sich da an dieser Stelle wahrscheinlich den Teppich vorstellen muss, den die Menschen damals hatten, wie so ein Sitzkissen, wenn sie in Gemeinschaft beieinander saßen. Breite dir diesen Teppich selbst aus. Komm wieder in unsere Gemeinschaft zurück. Du kannst wieder am Leben teilnehmen, du kannst mit dabei sein. Du bist wieder am Leben. Du wirst wieder neu lebendig. Komm raus aus dem Abseits. Rück ran in unseren Kreis. Komm mit in die Gemeinschaft. Und das muss sein. Das nimmt der Aeneas nach all den Entbehrungen in Anspruch. Und alle Bewohner im Ort, die kriegen das mit. Und sie sahen ihn gesund umherlaufen und denken, wie kann das sein? Und sie beginnen sich für diesen Jesus zu interessieren. Sie wandten sich dem Herrn zu. Da wollen wir uns mal näher mit beschäftigen. Nun war Petrus längere Zeit, wir wissen nicht wie lange, aber er war längere Zeit in dieser Gegend unterwegs. Und wie ich schon gesagt habe, auf das Naheliegende, was er alles da so gemacht hat, wenn er den Christen begegnet ist, wie er kommuniziert hat, da geht Lukas nicht drauf ein, sondern er erzählt das Besondere. Und jetzt kommt noch mal ein ganz krasser Knaller hinzu, von dem Lukas jetzt berichtet, wenn du mal weiter klickst. Er war in der Gegend unterwegs und in der Nähe lebte eben diese Tabitha, die dann gestorben ist. Es ist immer schwierig, wenn jemand, den wir schätzen, jemand, den wir lieben, stirbt. Warum lässt Gott das zu? Warum gerade der? Warum gerade jetzt? Das ist in uns so hineingelegt. Der Tod, der Verlust eines Menschen ist immer eine leidvolle und traurige Sache. Auch dann, wenn wir letztlich wissen, dass der Tod für uns eine Tür in ein anderes Leben ist. Auch dann ist es nicht einfach. Und selbst wenn ich eine Person nicht näher gekannt habe, wenn ich weiß, dass sie sich so eingesetzt hat für eine gute Sache, für ihre Mitmenschen, so wie hier diese Tabitha, selbst dann stelle ich mir die Frage, warum jetzt gerade die? Lukas schreibt hier übrigens so wie Steno, mit ganz kurzem Strich. Krank, gestorben, gewaschen, aufgebahrt, in zwei Sätzen. Das hat sicherlich alles einen längeren Zeitraum umfasst. Aber Lukas berichtet hier sehr konzentriert. Und da dürfte einiges passiert und an Diskussionen abgelaufen sein zwischen den Trauernden, zwischen den Betroffenen. Denn das Interessante ist, wenn du mal weiterklickst, mir ist aufgefallen, sie wird im oberen Stockwerk des Hauses aufgebahrt. Das war zur damaligen Zeit, also eigentlich beim Ritual eines Begräbnisses, ungewöhnlich. Das war sehr ungewöhnlich. Ich glaube, hier keimt eine gewisse Hoffnung vor dem Hintergrund dessen, dass der Aeneas von seiner Lähmung geheilt worden war. Denn ich könnte mir gut vorstellen, dass sie in dem Moment, sie hatten da das Alte Testament, dass sie an Elia und Elisa gedacht haben, die das beide schon mal erlebt haben. Und wird uns beschrieben, wie Gott jemanden zum Leben neu erweckt im Obergeschoss. Da war das ganz genauso. Und dann schicken sie Menschen zu dem Petrus, um ihn zu holen. Sie erhoffen sich etwas. Also es ist schon krass. Ich finde, es ist krass, sich so etwas zu erhoffen. Da täte ich mich persönlich schwer. Wo ich mich dann in den nächsten Tagen und Wochen fragen will, warum tue ich mich da eigentlich schwer? Was traue ich Gott zu? Was traue ich ihm nicht zu? Und zum anderen ist das auch eine gewaltige Herausforderung für den Petrus. Wenn du einmal weiterklickst, der Petrus geht sofort mit. Ja, warum geht er sofort mit? Ich glaube wieder an dieser Stelle, dass Petrus sehr, sehr eng mit seinem Herrn verbunden war, dass er in einem hörenden Gebet lebte. Ständig seine Antennen ausgefahren hat. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es reine Menschenfreundlichkeit war, dass Petrus hier sofort mitkommt. Wenn wir es immer allen recht machen wollen, ist das ja auch nicht immer recht. Und ich glaube auch nicht, dass er jetzt einfach in seiner robusten Selbstsicherheit entschieden hat, jo, gehe ich mit. Denn ich glaube, Petrus war einer, der sehr genau wusste, wo man mit einer robusten Selbstsicherheit landen kann. Das hatte er selber erlebt. Das schließe ich also aus. Trotzdem, er zögert nicht. Er kommt sofort mit. Was wird in dem Petrus vorgegangen sein? Ja, ich weiß, ich soll mitgehen. Aber ich weiß nicht, wie das endet. Erlebe ich vielleicht eine Blamage, weil ich irgendwelche Erwartungen nicht erfüllen kann? Vielleicht passiert gar nichts Besonderes. Ich will vertrauen, dass Gott in seiner Souveränität das tun wird, was richtig ist. Und wenn es ein Wort des Trostes ist, was den Menschen hilft, dann ist es gut. Und Petrus geht mit im Vertrauen darauf, dass Gott uns immer in vorbereitete Verhältnisse schickt. Sie bringen ihn sofort in das Obergemach, zu der verstorbenen Tabitha, und Petrus begegnet da hier als erstes den Menschen, denen die Tabitha geholfen hat, die Witwen, die wenig hatten, für die sie genäht hat. Und sie zeigen ihm die Kleider. Sie trauern. Die Trauer ist echt. Lukas berichtet hier nicht von den üblichen Klageweibern. Die gab es ja, das ist so ein Trauerservice. Es gab gewisse Rituale schon immer. Das waren keine Klageweiber. Die Trauer, die Emotionen sind echt. Der Verlust ist echt. Aber auch die Hoffnung ist echt. Warum sie den Petrus gerufen haben. Jetzt sind sie gespannt, was passiert. Wenn du einmal weiterklickst. Petrus schickt alle hinaus. Raus, raus, raus. Keine Show, keine Bühne, keine Zuschauer. Allein sein mit Gott und dem Tod und dem Leben. Diese Szenerie, die hat nichts, aber auch gar nichts mit irgendwelchen Heilungsgottesdiensten zu tun. Das mal am Rande. Die ungewöhnlichsten Dinge, die kraftvollsten Dinge geschehen oft im Verborgenen. Und oft gibt es keine Augenzeugen. Warum ist das so? Es geht um Gottes Ehre. Er will sich verherrlichen. Und jeder Zuschauer wäre da im Wege, wenn er Gott nicht kennt, Gott nicht sieht, sondern nur den Menschen, der da scheinbar etwas tut. Aber die Ehre gehört Gott. Ja, jetzt ist der Petrus da mit dem Leichnam der Tabitha allein im Zimmer und betet. Er geht ins Gebet. Was mag in ihm vorgehen? Vielleicht erinnert er sich daran, dass Jesus zu ihm gesagt hat, du wirst deutlich größere Dinge sehen als dies, als Jesus auch große Wunder getan hatte. Er kniet nieder und betet. Er ringt. Was ist jetzt dran? Er ringt mit Gott und mit Jesus. Jesus, was ist hier angesagt? Was ist jetzt dran? Ich kann nichts tun, gar nichts. Hier kannst nur du etwas tun. Und ich will wissen, was ist dein Wille? Willst du etwas tun? Ich stelle mir die Situation schwierig vor für Petrus. Und doch ist er ganz voll Vertrauen zu Gott. Er ist allein mit dem Leichnam. Die Menschen draußen erwarten vielleicht, wer weiß was von ihm. Und er kann nichts. Er kann gar nichts. Ich kann nichts. Wir können uns nur öffnen für das, was Gott tun kann und Gott tun will. Lukas verrät uns nicht, wie lange er da gebetet hat. Aber irgendwann gibt es einen Moment, wo der Heilige Geist dem Petrus sagt, was zu tun und was zu sagen ist. Und das ist keine großartige Formel, das ist kein großartiges Ritual, sondern ein knappes Tabitha, steh auf. Wenn Gottes Kraft wirkt, dann reicht das. Dieses knappe Wort, Punkt. Sie bringt Tabitha zurück in den Kreis der Lebenden, diese Kraft. Und zuerst dürfen die Witwen erleben, dass diejenige, die sie versorgt hat, wieder da ist. Wenn du mal weiterklickst, bemerkenswert finde ich, dass Lukas hier schreibt, viele kamen zum Glauben an den Herrn. Ja, viele. Solche außergewöhnlichen Zeichen und Bestätigungen der Kraft und der Macht Gottes. Aber sie sind niemals Grundlage, niemals Fundament für Glauben. Wunder können meinen Glauben bekräftigen, aber niemals begründen. Viele kamen zum Glauben, aber es gibt eben auch viele, die selbst wenn jemand auferstehen würde, sagen würde, es gibt keinen Gott. Es kann alles erklärt werden. Viele ja. Aber die Wichtigkeit von solchen Wundern und Zeichen liegen eigentlich in der Bekräftigung und niemals in der Begründung oder als Beweis für irgendetwas. Ich will trotzdem offen sein für solche Dinge, die geschehen können. Petrus blieb noch lange Zeit und die Reise hat relativ lang gedauert. Wir wissen nicht genau, wie lange. Und in dieser ganzen Zeit, wo Petrus lehrend und helfend umherzieht, geschehen diese zwei Wunder. Obwohl es bestimmt viel, viel, viel mehr Kranke gab. Das heißt, was beim ersten Überlesen so aussieht, als sei es ein Serienprogramm, dass solche Wunder geschehen, wenn man genauer schaut, es ist immer das Besondere für eine besondere Situation. Ja, das habe ich heute gelernt und Petrus blieb noch lange Zeit, sagt uns unser Text, und er wohnte bei einem Gerber. Bei einem Gerber stinkt es ganz gewaltig. Und das ist jetzt wieder ein Cliffhanger für die nächste Story, die dann passiert. Ich will noch nichts verraten, aber einige wissen vielleicht jetzt, was da als nächstes passiert. Das ist eine andere Geschichte und die hören wir voraussichtlich nächste Woche. Ich möchte ein Fazit ziehen. Ich habe kein erstens, zweitens, drittens mitgebracht, weil das bei mir nicht funktioniert hat. Ich will etwas lernen aus diesem Bericht. Ich habe persönlich für mich noch nie so ein außergewöhnliches Wunder erlebt. Aber ich will damit rechnen, dass es das gibt und dass Gott eingreifen kann in jede noch so ausweglose Situation. Das will ich lernen und will es für mich einüben. Ich will offen sein dafür, dass so etwas passieren kann. Und das gibt mir Grund, nicht nur das, das gibt mir aber auch einen Grund und bekräftigt mein Sehnen nach Hoffnung. Und ich habe immer einen Grund zu hoffen. Und das Dritte, was mich an dem Petrus fasziniert, ich will üben, im Gebet stille zu sein und auf Gott zu hören, was er mir zu sagen hat, was ich tun soll. Ich will noch beten zum Schluss. Jesus, in einem alten Song aus meiner Jugend, da haben wir gesungen, beten ist reden mit Gott und hören. Und wie oft beschränke ich mich weitestgehend auf das Reden. Ich will hören, was du zu sagen hast. Denn das, was du mir zu sagen hast, ist das, was ich tun soll. Und dann wird das, was ich tue, Kraft haben, Kraft von dir. Und wird ungewöhnlich sein, dass ich Dinge erleben werde, die ich alleine überhaupt nie erleben würde. Und so möchte ich dich bitten, dass du uns lehrst, auf dich und deinen Geist zu hören, mit deiner Kraft zu rechnen und auf Erlösung von Leiden, auf Gesundheit und auf Frieden zu hoffen. Amen.